Das ist Enno Beckers Erben, der Podcast rund um das Thema Steuern.
Heute geht's ans Eingemachte. Zum Ende der zweiten Staffel, in denen es rund um das Thema Steuerhinterziehung ging, wollen wir Ihnen, liebe Hörer, noch etwas Gutes tun. Es geht nämlich um legale Tipps, die tatsächlich funktionieren und mit denen Sie tatsächlich viel Steuer sparen können. Und natürlich in Deutschland und auch legal, logischerweise. Florian, bist du bereit?
Ja, absolut. Lass uns loslegen.
Dann kann es losgehen. Es geht natürlich um Unternehmertipps. Es geht jetzt nicht um allgemeine Tipps sozusagen. Sie können die Krankenversicherungsbeiträge im Voraus bezahlen. Das ist natürlich alles so Pipifax-Tipps, die es überall zu hören gibt. Wir gehen ins Eingemachte. Und ich habe mir mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, zum Beispiel Thema Familienunternehmen. Wo kann man denn da ziemlich viel Geld sparen?
Also bei Unternehmen würde ich immer an einem Punkt anfangen. Wir haben einmal die Struktur, das heißt, das ist der äußere Rahmen des Unternehmens. Ja. Wie baue ich mein Unternehmen auf? Wir haben schon über Thema Holding mal gesprochen in einer anderen Folge. Das ist natürlich, also eine Holdingstruktur kann das Richtige sein. Das geht los, ich habe ja mein operatives Unternehmen. Das kann zum Beispiel eine Bäckerei sein. Und dann geht es darum, was ist die richtige Rechtsform der Bäckerei. Das ist praktisch die äußere Struktur. Und die muss ich passend zu dem, was ich mache, optimieren. Das heißt, da kann ich natürlich auch die Steuerbelastung mit steuern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Einzelunternehmensbereich bin und ich habe jetzt ein gut laufendes, wir bleiben bei der Bäckerei, die Bäckerei wirft einen Gewinn ab von 400.000 Euro, dann bin ich ohne Zweifel im Spitzensteuersatzbereich. Ja, 42 plus X. Prozent. Und wenn ich dann noch weiter investieren will, Beispiel weitere Filialen, ein Filialnetz aufbauen will oder ich will in meiner Bäckerei investieren in neue Maschinen zum Beispiel, und dann ist natürlich eine Steuerbelastung von 42 plus X natürlich sehr hinderlich, weil dann ist ja fast die Hälfte weg. Ja, und dann würde natürlich das Thema GmbH zum Beispiel Sinn machen, weil in der GmbH habe ich eine Steuerbelastung von 30%, ja, und habe dementsprechend sagen wir mal, zwischen 12% und 15% mehr zur Verfügung für Investitionen in der Firma. Oder, ich habe es ja eben noch angesprochen, wenn ich zum Beispiel die Investition plane in mehrere Filialen, Beispiel, ich bin in der Stadt A, möchte in B und C und D auch noch Filialen eröffnen oder mehrere in einer Stadt, dann könnte ich hingehen. Das ist natürlich so ein Paradebeispiel für so ein Holdingkonstrukt. Das heißt, ich habe eine Muttergesellschaft, wo die praktisch die Anteile an mehreren GmbHs hält und jede Filiale ist eine eigene GmbH. Auch sowas macht man zur Risikominimierung. Und dann hätte man praktisch eine Holdingstruktur. Und wenn man die noch optimieren will und praktisch eigene Immobilien hat, dann macht man noch eine Immobilien GmbH, die auch unter der Holding hängt, und die vermietet dann praktisch an die einzelnen Filialen noch die Räumlichkeiten. Warum ist das vorteilhaft? Ja, weil eine Immobiliengesellschaft in Deutschland, die nur vermietet, nämlich keine Gewerbesteuer bezahlen, sondern eine Körperschaftssteuer. Das heißt, sie hat eine Steuerbelastung von 15%. Und auf der anderen Seite, auf den Mietaufwand in den einzelnen GmbHs, in den einzelnen Bäckereien, spare ich 30% Steuern. Wenn wir jetzt mal das in Beträgen ausdrücken wollen. Beispiel, ich habe insgesamt Mieterträge von 100.000 Euro. Dann habe ich in der Immobilien GmbH 15% Steuerbelastung, das heißt 15.000 Euro Steuern muss ich zahlen. Gleichzeitig spare ich aber 30.000 Euro, also 30% von 100.000 auf den Mietaufwand in den operativen Bäckereien. Ja? Unterm Strich sponsert mir das Finanzamt somit mit 15.000 Euro meine Geschäftstätigkeiten. Das ist eine völlig legale und vor allem völlig sinnvolle Steuerkonstruktion. Und jetzt kommt noch ein weiterer außersteuerlicher Punkt dazu. Wenn eine der Bäckereien hops gehen sollte, dann ist das Grundstück in einer separaten Gesellschaft, weil das dann auch noch insolvenzgesichert ist. Das kommt noch mit dazu. Das heißt, das Grundstück behalte ich weiterhin. Es geht nur der operative Betrieb geht in die Insolvenz. Das ist ja ein weiterer Vorteil an so einer Konstruktion. Ja, und das ist in der Praxis von uns ein gängig aufgebautes Modell, was wir immer wieder fahren und was auch absolut Sinn macht.
Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung, dass ich es richtig verstanden habe. Ich gründe eine Holding. Die Holding hält 100% der Anteile an meiner operativ tätigen GmbH. Die Holding hält weiterhin eine Immobilien GmbH. Die 100% der Anteile und die Immobilien GmbH beinhaltet das Grundstück, was ich sozusagen an die operative GmbH vermiete.
Absolut 100% korrekt dargestellt. Und da habe ich natürlich diese Steuersatzspreizung. 15% in der Immobiliensteuer GmbH, 30% Steuerbelastung in der operativen. Und das ist der Gap, den ich dann spare, die 15%. Wer so eine Gestaltung nicht einsetzt, ist selbst schuld, ja, ist super zu machen, ja. Ich würde es am besten natürlich gleich von Beginn an damit starten. Wenn wir später reingehen, da muss man immer mal schauen, ob es steuerfrei noch funktioniert oder nicht, ja. Deswegen, also bevor man eine Immobilie kauft, erster Weg Steuerberater.
Und wie kann ich dann die Miete festsetzen? Kann ich die einfach beliebig hoch festsetzen?
Ganz einfach ist es nicht. Da kommt ein Zauberwort aus der Finanzverwaltung, Thema Fremdvergleich. Das haben wir überall. Wenn es um den Lohn geht, wenn es um Zinsen geht, wenn es um Mieten geht, immer wenn kein fremder Dritter mit im Spiel ist. Das heißt, wenn ich selbst alles steuern kann, dann muss ich schauen, dass es zumindest mal am Rande des guten Geschmacks noch ist, ja, sage ich jetzt mal so, dass ich es vertreten kann. Der Mietspiegel hilft natürlich weiter. Natürlich kann ich ans obere Ende des Mietspiegels gehen, solange der Mietspiegel es abdeckt, kann ich es machen. Und ich muss nicht die Miete, richtig, beim Fremdvergleich, ganz wichtig, kleiner Tipp aus der Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung ist oftmals der Meinung, es muss die Miete des Mietspiegels sein, aber ich kann ans obere Ende des Mietspiegels gehen.
Ja, ich kann es ja auch begründen, ne? Indem ich dann, muss ich es überhaupt begründen?
Nee, musst du nicht. In dem Fall, wenn du immer innerhalb des Mietspiegels bist, aber am oberen musst du nicht begründen.
Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Tipp. Vor allem der Schutz der Immobilie, der ist auch nochmal gesondert nochmal zu sagen, weil die operative Gesellschaft, die kann ja ruckzuck, kann ja mal pleite gehen, auch wenn sie gut läuft. Du hast eine Bäckerei und nächstes Jahr macht eine zweite, eine dritte Bäckerei in unmittelbarer Nähe auf, dann geht deine Firma auf einmal bankrott. Das macht natürlich so keinen Sinn.
Das ist natürlich, wir waren jetzt in der Struktur außen, ja, und bei der Struktur ist es natürlich so, das ist eher eine Planungssache, ja, das sind Sachen, die ich immer, bevor ich eine Investition, bevor ich eine Gründung mache, bevor ich einen Standort aufmache, bevor ich eine Investition in eine Immobilie tätige, immer im Voraus die Struktur planen. Es geht im Nachhinein auch noch, aber es ist immer einfacher und günstiger, das im Voraus zu machen. Das ist deswegen meine eindeutige Empfehlung, das immer vorauszumachen. Wenn wir in die Struktur gleich reingehen, also innerhalb der Struktur optimieren, also Thema Steuertipps in der Struktur, wir greifen natürlich jetzt heute nur ein paar exemplarisch raus. Wir können, wenn wir hier alle Steuertipps ausbreiten würden, die es gibt, müsste man eine Podcast-Folge machen, die geht, glaube ich, 5 Tage lang. Ja? Und wir haben jetzt mal exemplarisch ein paar Knaller, die wirklich auf fast alle zutreffen oder zutreffen könnten. Holen wir mal aus der Kiste raus heute und schauen wir uns an. Und wie gesagt, das Optimieren an der Struktur oder die Struktur aufbauen ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wird oftmals, ja, sich nicht genau angeschaut, weil es anstrengend ist, weil man sich damit beschäftigen muss und weil man den richtigen Steuerberater dazu braucht. Mhm.
Ab wann lohnt sich diese Struktur mit der Vermietung der Immobilien? Das lohnt sich wahrscheinlich schon recht zügig, ne?
Ja, das lohnt sich recht zügig. Also sobald ich ein Betriebsgrundstück mehr kaufen will, Beispiel eine Lagerhalle, eine Produktionshalle, ein Bürogebäude, was sich jetzt nicht rentiert in der Immobilien GmbH, ist eine Eigentumswohnung für 60.000 Euro kaufen. Also das ist Quatsch, weil das sind die Abschlusskosten zu hoch. Ja? Also auch da muss man, wir schauen vorher immer, Steuerersparnis jetzt in dem Fall, beispielsweise waren es 15.000. Ja, so ein Abschluss von der Immobiliengesellschaft kostet vielleicht 2 und am Strich habe ich immer noch 13 plus. Ja. Plus das Haftungsthema. Allein das kann es rechtfertigen. Also ich muss gucken, wie viele insteuerliche Gründe habe ich, also mit Steuersparnis habe ich außersteuerliche Gründe, die kommen noch dazu, die kann ich ja monetär nicht messen. Ja, aber die kommen noch dazu und dann ziehe ich die Verwaltungskosten ab und dann schaue ich mir das an.
Genau. Ich könnte sie natürlich auch privat halten, die Immobilie. Ich könnte sie natürlich auch privat kaufen und die GmbH vermieten. Allerdings muss man da einiges beachten, ne?
Ja, wenn du dir jetzt privat die Immobilie kaufen willst, hätten wir das Thema Betriebsaufspaltung, ja. Das Thema Betriebsaufspaltung, auch das ist ein Riesenthema, versuchen wir immer zu vermeiden in der Praxis. Also wir vermeiden es auch. Wir schaffen es nur dann nicht zu vermeiden, wenn die Mandanten zu uns kommen und haben Steine. Ja, dann ist es halt zu spät, da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also es ist dann halt so, wenn die Betriebsverspaltung einmal da ist, Betriebsverspaltung heißt, ich habe eine Kapitalgesellschaft als Beispiel, die typische Betriebsverspaltung, ich habe eine GmbH, die übt jetzt in dem Fall eine Bäckerei aus und gleichzeitig vermiete ich als Privatperson, der auch Anteilseigner der GmbH ist, eine Immobilie an die GmbH, ja, und die eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellt und insofern macht's Knall, dann ist die Vermietung nicht mehr privat. Das heißt, ich kann die Immobilie nicht mehr nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen und meine GmbH-Anteile sind in einem fiktiven Betrieb mit drin, die ich an der GmbH halte. Aber der Hauptnachteil ist, wie gesagt, der, dass ich die Immobilie nicht mehr steuerfrei verkaufen kann. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr vermiete, müsste ich den fiktiven Verkauf meiner GmbH-Anteile noch versteuern. Also es ist alles unschön. Lösen könnte man das zum Beispiel, indem der Ehepartner zum Beispiel die Immobilie hält und an die GmbH vermietet, an der er nicht beteiligt ist, zum Beispiel. Das wäre auch nochmal so ein Thema, was gänge, ja? Wenn man es über das Privatvermögen lösen will. Aber dann hätte man bei der Vermietung natürlich wieder Höchststeuersatz.
Genau. Das ist auch der Nachteil, den man hat, wenn man es in der Immobilien GmbH sozusagen hält. Allerdings gibt es ja da eine Möglichkeit, dann auch die Versteuerung zu vermeiden, indem man die GmbH verkauft, eine Immobilien GmbH.
Genau, man könnte entweder die komplette GmbH verkaufen, was geht in der Immobilien GmbH. Also das heißt, man würde die Holding verkauft die GmbH-Anteile raus, würden in der Holding 1,5% Steuern nur entstehen, weil 30% ist der Steuersatz in der Holding, 95% ist steuerfrei des Verkaufs, 5% müssen versteuert werden, macht 1,5%. Steuersatz, man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass es sich eine Immobilie alleine leichter verkaufen lässt wie eine komplette Immobilien GmbH. Aber was man in der Immobilien GmbH noch hat, was man jetzt privat nicht hat, ist das Thema, man könnte eine sogenannte, jetzt wird es technisch, Achtung, eine 6b-Rücklage bilden. Also man könnte praktisch den Gewinn, wenn man sich danach eine neue Immobilie kaufen will, könnte man den Gewinn aus der verkauften Immobilie steuerneutral auf eine neue Immobilie übertragen und müsste somit keine neuen Steuern zahlen. Also das ist privat nicht möglich, in der Immobilien GmbH schon.
Naja, das ist ja ein sehr guter Tipp, der mir so ein bisschen Erleichterung verschafft. Jetzt gehen wir mal von der Struktur, gehen wir mal in die Struktur hinein. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, das Thema Familienunternehmen. Was lässt sich denn innerhalb einer Familie, innerhalb eines Unternehmens, wie lässt sich denn da Steuern sparen?
Ja, der Klassiker ist natürlich, dass wir bleiben jetzt mal beim Thema, die Ehefrau zum Beispiel hat die Bäckerei, ja, und der Ehemann arbeitet aber mit in der Bäckerei. Das heißt, der macht vielleicht Bürotätigkeiten oder der steht vielleicht selbst mal im Verkaufsraum, verkauft Brötchen, aber macht das ganz unentgeltlich. Ja, aber da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Thema Minijob zum Beispiel, wenn das jetzt nur am Wochenende zum Beispiel ist, vormittags, weil der Ehemann ein normales Angestelltenverhältnis noch hat oder selbst eine eigene Selbstständigkeit hat. Und dann ist es einfach so, dass das natürlich Sinn macht. Und das kann man dann natürlich nochmal mit zusätzlichen Benefits außenrum optimieren. Thema zum Beispiel ein 50-Euro-Gutschein, Sachbezug, der Steuer- und Sozialabgaben frei ist. Und zum anderen ist es so, dass die Sozialabgaben jetzt zum Beispiel beim Minijob, klar sind 30%, aber die Steuerersparnis beträgt ja Minijob plus Sozialabgaben und dann mal 30%. Das heißt, man spart unterm Strich mehr, wie man an die Bundesknappschaft zahlt und kann somit praktisch steuerneutral sich Geld auch aus der GmbH rausholen. Und es ist ja auch nicht mehr gut wie recht, dass der Ehepartner, der Mitarbeiter auch dafür Geld bekommt. Das ist mal das eine Thema. Wenn wir bei Familie bleiben, kann auch sein, dass man Kinder hat. Ja, und die Kinder zum Beispiel in den Sommerferien dann loslegen und hier Social Media zum Beispiel machen oder in der Bäckerei mitarbeiten, wenn wir immer bei Bäckereibeispiel bleiben. Und dann ist es natürlich so, gerade wenn bei Schülern ist es so, dass man das Thema zum Beispiel kurzfristige Beschäftigung hat. Bei der kurzfristigen Beschäftigung ist es echt ganz schön, weil die kurzfristige Beschäftigung, die maximal bis zu 5 Monaten ausgeübt werden darf, also das heißt, ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag, für die Sommerferien zum Beispiel von 6 Wochen oder von 8 Wochen. Und dann kann ich die Kinder eben im Betrieb anstellen. Ja, das ist kein Minijob, sondern es ist eine kurzfristige Beschäftigung, fallen keine Sozialabgaben an. Ich muss nur dokumentieren, dass meine Kinder auch noch Schüler sind. In mache ich mit einer Schulbescheinigung oder wenn sie Studenten sind, mit der Immatrikulationsbescheinigung. Und dann bekommen die ganz normal Lohn. Ja, die Kinder haben ja auch einen Grundfreibetrag. Wenn die sonst keine Einkünfte mehr haben, könnten die bis zu 12.000 Euro steuerfrei verdienen. Das heißt, ich ziehe die ganzen Sachen, den Lohn als Betriebsausgabe ab, Kinder müssen keine Steuern zahlen. Jetzt kommt aber ein großes Achtung, Thema Krankenversicherung. Ja, also wenn die Kinder gesetzlich krankenversichert sind, sind über die Eltern zum Beispiel familienversichert. Da bitte aufpassen, da gibt's Grenzen. Bei 12.000 Euro Verdienst fliegen die Kinder aus der Familienversicherung, da muss ich sie selbst krankenversichern. Das kann dann teurer sein, wie die Steuerersparnis. Also da die Grenzen der Familienversicherung bei der Umsetzung bitte beachten. Und dann kann das ein schöner Hebel sein, um Steuern zu sparen.
Das war genau dieses Add-on, was du gerade gegeben hast, was viele nicht geben. Klar, Kinder einstellen, dann spart man Steuern. Das klingt immer ziemlich einfach, aber dieses Add-on ist tatsächlich nicht ganz unwichtig, dass man es halt richtig machen muss. Wie alt müssen denn die Kinder sein?
Ja gut, man sagt nochmal so 14 bis 16 sollten sie schon sein. Also ich kann jetzt kein dreijähriges Kind bei mir in die Bäckerei einstellen. Das ist ein bisschen...
schade. Meine Tochter ist jetzt 16, 18 Monate alt.
Ja, die Ferienjob in der Kanzlei. Das ist die... Also 14 bis 16 ist so das neuralgische Alter, wo es dann losgeht. Also das ist dann eher das Thema für größere Kinder. Aber ganz ehrlich, ich kenne es in vielen Familienbetrieben, da arbeiten die Kinder eben mit. Warum soll man sie dafür nicht vergüten?
Ja, völlig klar. Also völlig in Ordnung. Genau. Wo wir gerade beim Vergütung sind, dann gehen wir zum Thema Lohn über. Thema Lohn, da gibt es ja auch unglaublich viele Möglichkeiten, Steuern zu sparen. Kennst du so drei oder vier gute Tipps?
Ja gut, ein Thema haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Das Thema 50-Euro-Gutschein zum Beispiel ist ein super Mittel, um eben die Mitarbeiter zu unterstützen. Das kann ein Gutschein sein bei einer beliebigen Einzelhandelskette zum Beispiel. Kann aber auch ein Dankgutschein sein.
Aber es muss
ein Gutschein sein. Kann keine Kostenerstattung sein, also nicht den Beleg bringen, Kosten erstatten. Das ging früher mal, mittlerweile geht es nicht mehr. Und bitte auch keinen Amazon-Gutschein, geht auch nicht mehr. Und weil es eine Multi-Marketplace-Plattform ist, die sind ausgeschlossen seit 2022 oder 2023. Ich glaube, 2022 war es, sind die ausgeschlossen, ist es nicht mehr möglich. Also diese Gutscheine bitte nicht. Aber jeder andere geht. Ja. Und das ist ein großes Thema. Thema Deutschland-Ticket haben wir momentan auch, also Mobilitätsthemen. Um den Mitarbeiter die Mobilität zu zahlen.
Das geht on top, ne?
Das geht on top. Genauso wie die 50 Euro geht auch on top. Ja. Und wichtig ist bei den meisten Gestaltungen im Lohnbereich, ja, ist es meistens so, das muss immer zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt werden und keine Gehaltsumwandlung. Gilt auch für das nächste Benefit, was mega oft genutzt wird und total einfach ist, ist das Thema Kindergartenbeiträge zum Beispiel. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel hat jetzt, was weiß ich, 52 Euro Kindergartenbeitrag und 50 Euro Essensgeld, dann darf ich auch sogar das Essensgeld dürftig erstatten, Steuern, Sozialabgaben frei. Aber ich muss nicht den vollen Betrag nehmen. Wenn ich sage, 300 Euro ist mir zu viel, ich schieße nur 100 Euro bei, dann kann ich es auch machen. Ich muss nicht 300 nehmen. Ich kann bis zu 300 Euro Steuern, Sozialabgaben frei erstatten. Und das ist ein Riesenhebel und auch ein gern gesehenes Vergütungsstilmittel draußen, das sehr, sehr oft bei unseren Mandanten auch im Einsatz ist, was auch total einfach umsetzbar ist. Ja. Und wichtig ist immer auch da, dass der Verwaltungsaufwand nicht so hoch ist, wenn ich so diese Sachen einsetze. Ein anderes Thema kann zum Beispiel auch sein, wenn ich jetzt, springe jetzt mal von der Bäckerei raus ins Handwerk, ja, Beispiel, ich habe jetzt einen Dachdeckerbetrieb, ja, bin auf ständig auf verschiedenen Baustellen und mache da meine Dächer. Ja. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass mein Mitarbeiter eine sogenannte Verpflegungsmehraufwendung oder auch Auslöse draußen genannt zahlt. Auch das ist steuer- und sozialabgabenfrei. Aktuell sind es 14 Euro im neuen Wachstumschancengesetz, glaube ich, heißt, soll der Betrag auf 16 Euro angehoben werden pro Tag. Zunächst waren 15 im Gespräch, jetzt sind 16. Das heißt, wenn ich 20 Arbeitstage habe, dann kann ich ja nur mal jetzt mit den 14 Euro kann ich nochmal 280 Euro Steuern, sozialabgabenfrei nochmal oben drauflegen. Das Brutto gleich netto für den Mitarbeiter. Das sind natürlich Riesenhebel und Riesenbeträge, wo ich natürlich dann nochmal richtig gute Dinge tun kann. Und wenn ich mir überlege, ich würde denselben Betrag, jetzt mal die 280 Euro zum Beispiel, würde ich, die wollte ich erreichen über einen normalen Lohn. Dann müsste ich das Doppelte hinlegen, brutto. Das heißt, ich spare mir durch diese Gestaltung 280 Euro im Monat als Arbeitgeber mal 12, bin ich bei über 3.000 Euro. Nur pro, jetzt habe ich 20 Mitarbeiter, mach das bei 20 Mitarbeitern. Da reden wir von einer Ersparnis, Steuern sozusagen haben von 60.000 Euro im Jahr. Ja, da kann sich jeder mal überlegen, was das, also was das Thema Lohnoptimierung für den Arbeitgeber, was das für ein Riesenkostenhebel ist, wenn ich das ordentlich gestalte. Also wir haben bei uns in der Kanzlei eine Lohnoptimierung, es sind über 30 Punkte drauf. Ja. Ich habe jetzt mal ein paar rausgegriffen, die häufig vorkommen. Also wenn ich jetzt alle aufzähle, dann sind wir morgen
noch nicht fertig. Hast du noch einen Tipp?
Ja, einen.
Ja, einen.
Erst für den Lohn?
Ja, genau.
Ja, beim Lohn, ja gut, der Klassiker ist das Thema betriebliche Altersvorsorge, ist auch noch so ein Riesenthema, neben dem ganzen Thema E-Mobilität zum Beispiel und ach, was es da noch alles gibt. Es gibt lauter tolle Sachen, wo der Gesetzgeber sich überlegt hat. Betriebliche Altersvorsorge ist natürlich auch teilweise super, also was heißt denn teilweise, nee, ist super für das Thema Mitarbeiterbindung zum Beispiel, was ein Langfrist-Benefit ist. Gerade wenn man das garniert, dann nochmal mit einem ordentlichen Arbeitgeberzuschuss, der dann auch noch steuerfrei ist, dann tut man auch was für die Zukunft der Mitarbeiter. Das ist natürlich auch ein super Thema.
Ja, das ist natürlich, also man muss gerade bei Mitarbeitern, muss man eben hochrechnen und das mal skalieren auf 10 Jahre, was man da an Steuern spart, das ist wirklich unglaublich. Steuern und Sozialabgaben spart. Das ist wirklich
ja,
unglaublich. Und das sieht auf der anderen Seite, sieht das natürlich so niedrig aus. Man zahlt 50 Euro Gutschein, man zahlt 14 Euro pauschal für die Verpflegungsmehraufwendung. Das klingt natürlich alles so nach Kleinstbeträgen, aber die Summe macht es halt echt aus.
Ja. Es macht die Summe der Tage in dem Fall aus, dann mal Arbeitnehmer und mal Monate. Und dann habe ich natürlich je mehr und dann noch mal Jahre vielleicht. Und dann habe ich natürlich einen Riesenbetrag plötzlich, wo ich merke, oh mein Gott, was habe ich denn hier für ein Riesenpotenzial? Ja, das ist jetzt die Optimierung in der Struktur. Dann gibt es natürlich noch die Optimierung, wenn ich in der Struktur drin bin, wenn ich direkt nicht nur beim Lohn, sondern auch in der Buchhaltung, dass ich mal durchgucke, dass ich auch wirklich alle Kosten, die betrieblich entstehen, auch wirklich auch abbilde in meiner Firma.
Wie können die denn verloren gehen, wenn ich die Buchhaltung auch nicht mache?
Ich krame einen Klassiker raus. Ja, mache 2 oder 3 Fahrten im Jahr mit meinem Privatauto. Beispiel, ich habe einen Firmenwagen und einen Wagen privat. Ja, und jetzt nutze ich den Privat-Pkw, um Kunden in Berlin zu besuchen. Und fahre dann von München nach Berlin 3-mal im Jahr. Ja, dann kann ich die Kosten ganz normal, wie es jeder kennt, auch als Reisekosten gegenüber der Firma abrechnen. Und zwar mit 30 Cent pro gefahrenen Kilometer hin und zurück. Da kommt bei 3 Fahrten nach Berlin hin und zurück, kommt ein bisschen was zusammen.
Auch wenn ich ein betriebliches Pkw habe, geht das trotzdem.
Ja, wenn ich mal einen Privat-Pkw dafür genutzt habe, dann kann ich denn, das steht mir ja offen, welchen Pkw ich nutze. Wenn ich den Privat-Pkw nutze, dann kann ich diese Kosten abrechnen, die Privatfahrten. Ist so ein Klassiker, wird ganz oft vergessen, Thema häusliches Arbeitszimmer oder Homeoffice-Pauschale wird ganz oft vergessen abzurechnen. Gut, klar, also ich meine, das kann Homeoffice-Pauschale kann der Arbeitgeber jetzt nicht erstatten, wenn wir im GmbH-Bereich sind, aber im Einzelunternehmerbereich zum Beispiel haben wir das Thema, wo es ganz oft vergessen wird. Ja, das sind eben Kosten, oder wenn ich Telefonkosten habe, die auf die Firma entfallen, ich aber privat bezahle, ist auch ein Klassiker. Dann fehlen die plötzlich in der Gewinnermittlung. Ja.
Also auch Homeoffice wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich sage mal, man kann ja sein Homeoffice auch privat vermieten an die GmbH, oder? Geht das nicht?
Ja, wie gesagt, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir gegebenenfalls das Thema Betriebsausspannung, was wir vorhin schon mal hatten, da muss man immer aufpassen, bevor man sowas macht, Steuerberater prüfen lassen, ja, dass nicht der Schuss nach hinten losgeht. Aber wichtig ist, dass man wirklich Bewirtungsaufwendung, ist auch ein Klassiker. Ich gehe essen mit einem Geschäftspartner. Natürlich sind es Betriebsausgaben, ja. Wie oft vergessen es die Leute dann, die Bewirtungskosten abzurechnen, ja, weil der Beleg dann wird im Restaurant vergessen, ist zu anstrengend oder sonst irgendwas. Also ich fülle den Bewirtungsbeleg immer gleich im Restaurant aus, lade mit dem Handy sofort hoch und dann ist das Thema in die Buchhaltung, ist das Thema erledigt. Also das sind Kleinigkeiten, aber wenn man die aufs Jahr hochsummiert, machen das eben auch Beträge aus. Ja? Also es ist wichtig, dass alle Betriebsausgaben auch drin sind.
Gut, das geht natürlich in Richtung Disziplin. Eigentlich müsste das jeder wissen, dass solche Kosten abziehbar sind. Wobei der Tipp, mit dem Privat-Pkw zu fahren, wenn ich jetzt 2 Pkw habe, ist natürlich super. Dann würde ich ja nur noch mit dem privaten Pkw betrieblich fahren. Wenn ich den Betriebs-Pkw voll abziehe, 1%-Regelung natürlich dafür nutze und dann fahre ich mit dem Privat-Pkw durch die.
Ja, solange der Pkw, also gar wenn du eine GmbH hast und du und dir gehört der Privat, dann hast du das Thema nicht. Beim Einzelnen musst du aufpassen, wenn der Pkw dir selbst gehört. Und dann kann der Betriebsvermögen werden, dann, wenn du über 50% betrieblich fährst. Wenn er dem Ehepartner gehört, ist auch da das Thema erledigt. Ja, also da immer aufpassen und da Rücksprache auch halten.
Also das sollte man nicht übertreiben, um es mal so zu sagen. Ne? Ja, jetzt haben wir sehr viele Themen außerhalb der Struktur, innerhalb der Struktur. Innerhalb der Struktur, wo es um die FIBO geht. Gibt es noch sonst was du sozusagen abschließend einen Tipp geben möchtest?
Ja gut, man darf die private Einkommenssteuer natürlich nicht vergessen. Ja, also das ist der letzte Punkt letztendlich, weil jeder Unternehmer hat auch noch ein Privatleben. Auch da ist es so, dass man schauen kann, was kann man da optimieren, dass man auch schön alles auch angibt und nichts vergisst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, gerade wenn ihr zum Beispiel noch Immobilien vermietet, im Immobilienbereich, da werden gerne auch mal, auch da fallen zum Beispiel Fahrtkosten an zu den Immobilien, die werden gerne mal vergessen. Es werden aber auch gern mal vergessen, dass man haushaltsnahe Dienstleistungen, die aber einem zu Hause anfallen, wenn man die unwahr bezahlt, auch die bis zu 6.000 Euro Arbeitslohn, also von der Steuer absetzen kann im Jahr. Ja, also das ist eben wichtig, dass man die Belege sammelt und das ist erfordert natürlich Disziplin. Belege sammeln, Belege sammeln, Belege sammeln.
Ja, genau. Und gerade bei Handwerkerleistungen sind oder haushaltsnahen Dienstleistungen, da gibt es natürlich auch den super Hinweis, das ordentlich zu planen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Bad renovieren lasse und habe 30.000 Euro an Kosten auf einmal, dann macht es vielleicht Sinn, das auch 2 Jahre zu splitten, oder?
Ja, absolut. Ja, dann macht man eben die eine Hälfte im Dezember und die andere Hälfte im Januar.
Genau. Ja, das ist halt wichtig, darüber nachzudenken. Und wo wir gerade bei der Einkommensteuer sind, bei außergewöhnlichen Belastungen, falls man die mal hat, zum Beispiel Zahnarztrechnung, da ist es sinnvoll, die in einem Jahr zu bündeln.
Ja, ja, das, wie gesagt, das sind jetzt nur so ein paar Tipps. Man könnte jetzt noch stundenlang über Steuertipps reden. Das sind einfach mal so, uns ging es jetzt heute mal nur darum, es gibt so viele Sachen, wo man schrauben kann. Man muss sie nur beachten.
Ich glaube, wir haben jetzt den Hörern sehr viel Anreize gegeben, Steuern zu sparen. Das war jetzt das Ende der zweiten Staffel. Wir sind sehr gespannt auf die nächste Staffel und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis bald.
Auch von mir, von meiner Seite. Ciao, ciao an alle.
Das war Enno Beckers Erben, der Podcast von und mit Florian Fischer und Andreas Reichert. Unsere Folgen erscheinen jede Woche sonntags überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über uns und den Podcast erfahren willst, besuche uns auf podcast.enno-beckers-erben.de.